Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und für die freundliche Einladung. Man kommt natürlich aus der Provinz immer gern nach Wien. Überhaupt, Wien ist ja auch eine der Hauptstädte der Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie bekanntermaßen. Und das ist natürlich sehr ehrenvoll, wenn man hier eingeladen wird zu einem Thema, bei dem ich allerdings fürchte, dass ich Ihnen vielleicht gar nicht so viel Neues sagen kann und vor allem auch die vielen Rätsel, die es im Zusammenhang mit Depression gibt, wahrscheinlich nicht wirklich erklären kann. Depression ist nämlich ein Phänomen, das letztlich nach wie vor unergründet ist, aber auch uns allen sehr gut bekannt. Jeder der Anwesenden, da bin ich überzeugt davon, weiß heute, wovon ich spreche, weil er es in irgendeiner Form schon erlebt hat oder immer wieder auch erleben wird. Und weil Depressionen also letztlich etwas sind, was zum Menschsein dazugehört, das wir im Übrigen auch brauchen. Wenn wir keine Depressionen hätten, könnten wir natürlich auch keine Glückszustände haben. Wo Licht sein soll, muss natürlich immer auch Schatten sein. Und die Depression ist sozusagen auch der Preis, den wir für das Glück zahlen, könnte man sagen. Die Depression hat einen Bezug zur Zeit, das ist überhaupt keine Frage. Der Herr Vorsitzende hat es ja schon gesagt, im Zusammenhang mit Corona denke ich mir schon, dass es für viele Menschen zu einer Verstärkung oder zum ersten Maligen auch Auftreten von depressiven Störungen gekommen ist. Vielleicht nicht einmal wegen der Belastung durch die Krankheit, sondern also bei mir zum Beispiel, für mich war der Lockdown zum ersten Mal, war eigentlich Urlaub in meinem Leben. Und dann stellt sich ja häufig auch so ein Gefühl der Entlastungsdepression ein. Also man kann auch depressiv werden, nicht nur durch zu viel Belastungen, sondern auch wenn man entlastet wird. Das kennen Sie vielleicht, Sie arbeiten auf den Führerschein hin oder auf die Matura und denken, wenn ich das bestanden habe, dann ist das Leben ganz klasse und dann fällt man in ein tiefes Loch hinein. Und ähnliches, die Montefres-Bergsteiger, die erzählen das auch, also jahrelang darauf hin trainiert und endlich haben sie es geschafft. Und es war nicht das Gipfelhai und die große Euphorie, sondern sie sind in ein tiefes Loch gefallen. Aber ich meine, Corona, um dabei vielleicht auch noch zu bleiben, hat letztlich uns auch mit etwas vertraut gemacht, was ohnehin ein großes Problem für die Menschheit, für die Gesellschaft sein wird. Und da laden Sie mich dann vielleicht in 5 Jahren einmal zu einem Vortrag dazu ein. Das ist das Thema Einsamkeit oder ich müsste eigentlich sagen, das Thema Vereinsamung. Also Einsamkeit ist ja nicht schlecht, aber Vereinsamung ist natürlich etwas sehr Schweres zu ertragen. Und unsere Gesellschaft steuert ja darauf zu, dass es zur Vereinsamung kommt. Internet hin oder her, wenn die ganze Generation der Kleinkinder oder höchstens Einkinder, die vielleicht dann irgendwo auf der Welt an einem ganz anderen Ort leben, in unser Alter, also ich spreche jetzt von mir, in mein Alter kommt, dann ist die Vereinsamung zwangsläufig hier und ich glaube, Corona war so auch ein bisschen ein Trockentraining diesbezüglich. Es hat uns bewusst gemacht, dass es letztlich etwas ist, was zur Vereinsamung führen kann und im Zusammenhang mit den Depressionen natürlich auch, also was wir beobachtet haben, dass sich gerade reaktive Depressionen, also die aus letztlich zwischenmenschlichen Beziehungen heraus passieren, dass es hier schon zu einer Verstärkung gekommen ist, auch der Suizidalität und natürlich auch bei jenen, die Medikamente nehmen müssen gegen Depressionen, auch das gibt es, ich komme da noch drauf, die haben oft in dieser Zeit keine Versorgung gehabt, sodass man also schon sagen kann, Corona hat diesbezüglich auch einen ganz wesentlichen Einfluss. Nicht nur, ich will jetzt aber nicht sozusagen das Virus hochjubeln, aber Corona ist natürlich auch ein antinarzistisches Virus. Also es hat uns wieder ein Stück weit zurückgeholt aus unserer Überstiegenheit. Es hat uns beigebracht, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, dass das Wirtschaftswachstum nicht unendlich ist, die Globalisierung, dass wir wieder geerdet worden sind, dass wir verletzlich sind, dass wir letztlich also endliche Wesen sind. Darüber hinaus, jetzt unabhängig von dieser Pandemie, hätte ich wahrscheinlich statt dieser Sätze gesagt, Depression ist die Krankheit unserer Zeit und die Krankheit der Zukunft. Ich glaube, das kann man nach wie vor sagen. Und zwar, warum das so ist, das weiß ich auch nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es ist eine Tatsache, dass depressive Verstimmungen zugenommen haben. Heute kommen sie meistens verkleidet unter dem Ausdruck des Burnout, auch darauf darf ich dann ein bisschen eingehen, als alles, was depressiv ist, wird heute als Burnout bezeichnet. Aber unabhängig davon haben depressive Verstimmungen zugenommen, Depressionskrankheiten, und die Weltgesundheitsorganisation hat berechnet, dass spätestens bis im Jahr 2050 die depressiven Zustände die Krankheit Nummer 1 sein werden. Also noch vor Covid und vor Krebs und vor Bluthochdruck und vor Zivilisationskrankheiten die Krankheit Nummer 1. Also wir sehen hier schon so eine gewisse Verschiebung hin vom Körperlichen zum Psychischen. Also salopp gesagt, Pest und Cholera und hoffentlich auch Corona sterben aus. Aber Angst und Depressionen und auch Süchte, also psychische Störungen, psychosomatische Leiden nehmen sozusagen zu. Warum das so ist, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das bedürfte hier wahrscheinlich einer philosophischen Erklärung. Das ist doch eine komische Entwicklung, wenn wir in einer Zeit leben, in der wir nicht mehr im Kindsbett sterben, in der wir in der Regel von Seuchen verschont sind und von Hungersnöten, in der wir letztlich doch alle im Wohlstand leben, einen gewissen Luxus haben, wo eine Party den nächsten Stehempfang jagt und wo wir Vergnügen haben rund um die Uhr, wenn wir den Fernseher aufdrehen zum Beispiel, dass hier die Krankheit der Freudlosigkeit in dieser vergnüglichen Zeit im Prinzip eigentlich zunimmt. Das kann man nicht verstehen, aber das ist etwas, was wir, meine ich, auch bei anderen psychischen Störungen beobachten können, dass diese sozusagen eine Art Gegenregulation darstellen. Denken Sie an die Angstkrankheiten. Wir leben in einer Zeit, in der wir ja wirklich keine Angst mehr haben müssen. In der Regel, wie gesagt, ich muss immer in Klammer sagen, jetzt außer Corona, sonst werde ich noch der Unvorsichtigkeit bezichtigt. Aber letztlich sind wir ja alle überversichert. Das unterstelle ich Ihnen jetzt allen einmal. Bevor wir auf die Welt kommen oder zumindest spätestens beim ersten Schrei, wartet der Großvater schon mit dem Bausparvertrag und die Großmutter mit dem Prämiensparbuch. Wir sind versichert, was unsere Arbeitshaltung und unsere Arbeitsmöbel einnehmen und unsere Fortbewegung. Es ist alles sicher, sicher, sicher. Und wie vor ein paar Jahren einmal Bruno der Bär Nordtirol gestreift hat, waren wir erst wieder gesichert, als man ihn endlich abgeknallt hat. Also wir haben eine unglaublich sichere Zeit, aber, das müssen Sie mir jetzt glauben, die Angstkrankheiten nehmen zu. Das ist nicht erklärbar, also zumindest nicht medizinisch, nicht biologisch, sondern das muss etwas zu tun haben, dass man den Menschen sozusagen wieder zurückholt, wenn er in einer Art und Weise sich ein Stück weit versteigt. Ich könnte jetzt als Beispiel auch noch nennen die Suchtkrankheiten. Wir sagen ja, die Freiheit ist das höchste Gut und ist uns wahnsinnig wichtig, aber wir tun alles, um unfrei zu sein. Noch nie hat man so viele Substanzen der Unfreiheit, sprich also Drogen verwendet und Psychotrope Medikamente, und wenn uns das noch nicht genügt, dann begeben wir uns sozusagen in das große Netz hinein. Netz ist für mich immer noch etwas, mit dem man Menschen, Vögel und Tiere fängt und nicht nur etwas, was man beherrscht, und begeben uns also in eine vollkommene Unfreiheit. Und ich meine, dass letztlich in 20 Jahren oder so diejenigen, die wirklich freien Menschen sein werden, die nicht das iPhone 58 haben oder was es dann gibt, sondern die sagen können, ich bin einer der wenig Privilegierten, der sich außerhalb des Netzes sozusagen bewegen kann. Die große Freiheit ist also nicht mehr in Australien und nicht mehr in Kanada oder dergleichen, sondern wenn wir, wie gesagt, nicht mehr überwacht werden und nicht selbst zappeln in diesem großen Netz. Sie alle haben jetzt sehr wahrscheinlich auch schon ein bisschen das Bedürfnis, eigentlich sollte man schnell meine E-Mails checken und noch schnell ins Facebook schauen oder dergleichen. Also wir haben uns in eine Unfreiheit begeben, ohne dass ich damit jetzt also technikfeindlich sein will. Ich bewundere und benütze diese Dinge selbstverständlich auch. Nun, also zu den Depressionen kann man Folgendes, denke ich, mir einmal sagen, um jetzt zu ein paar von diesen spekulativen Ideen zu ein paar Handfesten zu kommen. Nämlich, ich unterstelle noch einmal, Depressivität müsste ich eigentlich richtig schreiben, sind jedem bekannt. Jeder war schon traurig, jeder kennt das Gefühl der Leere. Fast alle haben schon einmal Liebeskummer gehabt, eine ganz schwere Depressionsform übrigens, mit hoher Suizidgefahr, Gott sei Dank nicht so lange dauert. In der Regel und jeder musste schon einmal Abschied nehmen, Heimweh vielleicht gibt es heute nicht mehr so in den Zeiten, mit denen man mit Skype und so weiter sich immer dazuschalten kann. Aber Depressionen an sich sind jedem Menschen bekannt und zunächst einmal ist das nichts Beunruhigendes, sondern ich denke, dass es im Prinzip besser ist, man hat überhaupt Gemütsbewegungen, als man hat keine mehr. Darauf darf ich dann auch später noch ein bisschen kommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt leiden 10-12% an behandlungsbedürftigen depressiven Zuständen. Also ich meine nicht, dass sie schlecht drauf sind oder bei den Frauen sagt man diskriminierenderweise immer auch, sie sind halt gerade launisch oder dergleichen. Ich meine behandlungsbedürftig, also schon, die einen Leidenszustand erzeigen. Und ein Viertel macht im Leben eine schwere Depression durch, also eine schwere, krankhafte, pathologische Melancholie, das ist ein enorm hoher Prozentsatz, wenn Sie denken, die Prävalenzzahlen für Diabetes mellitus liegen bei 4,1%, für Bluthochdruck auch ungefähr in dieser Höhe, aber für Depressionen um ein Vielfaches. Depressionen nehmen zu. Wir müssen sagen, sie gehören nach wie vor zu den unbekanntesten Krankheiten. Wir kennen nicht die letzte Ursache. Dementsprechend gibt es auch nicht die Behandlung und die Heilung schlechthin, muss ich gleich schon sagen. Sie gehören auch zu den am meisten tabuisierten Krankheiten. Man spricht nicht gern drüber. Also man sagt sehr wohl, als unterhält man sich drüber, dass man Rückenweh hat oder Kniebeschwerden oder auch Migräne ist eine relativ angesehene Krankheit. Ich habe einmal bei meinen Patienten so eine Hitliste machen lassen, was sind denn die angesehensten Krankheiten. An der Spitze war die Meniskusoperation, weil da signalisiert man sozusagen, ich bin in meiner Freizeit auch nur wahnsinnig aktiv und fit und zahle dafür sozusagen diesen Preis. Aber wenn es um psychische Probleme geht, dann verschlägt es uns die Sprache. Wir sagen schon nicht gern, dass wir Schlafstörungen haben. Schon überhaupt nicht, dass wir unter Angstzuständen leiden. Und über Depressionen schon gar nicht hier, glaube ich, dass man eben meint, es hätte etwas zu tun mit Charakterschwäche, mit Willensmangel und dergleichen. Also es ist etwas Tabuisiertes. Und meines Erachtens auch nicht ganz zu Recht. Also ein Politiker, ich will jetzt also nicht wieder in das Politikerbashing verfallen, kurz vor der Wienwahl, aber Politiker haben auch eine relativ hohe Belastung mit Depressionen. Und die haben dann das Riesenproblem, dass sie sich gar nicht trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie sagen, wenn man das erfährt, dann wählt mich keiner mehr. Es wäre aber das Gegenteil der Fall. Es hat einmal in Norwegen einen Minister gegeben, der einfach gesagt hat, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich bin schwer depressiv, ich muss eine halbe Zeit Auszeit nehmen. Und er hat enorme Zustimmungsraten bekommen und bei der nächsten Wahl die höchsten Zustimmungen überhaupt. Warum? Weil er eben dadurch zugegeben hat, dass er auch Mensch ist, dass er verletzlicher Mensch ist. Und zum Menschsein gehört das Depressive, denke ich mir heute dazu. Und das möchte ich auch vorwegnehmen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man über Depressionen so sprechen kann, wie man halt eben über die vorher genannten körperlichen Leiden sich unterhalten kann. Ich fürchte, das ist jetzt auch eine depressogene Mitteilung, dass Depressionen die schwerst zu ertragende und die schmerzhafteste Krankheit sind. Vor vielen Jahren war ich einmal an einer Untersuchung beteiligt, wo man Frauen nach einer Brustkrebsbehandlung, die unabhängig davon auch an einer Melancholie erkrankt sind, also auch Depressionen, schwere Depressionen mitgemacht haben, gefragt, was sozusagen möchten Sie lieber noch einmal machen oder was wäre schlimmer für Sie, ein Krebsrezidiv oder noch einmal so eine depressive Phase, und über 90% haben gesagt, also der Krebs ist natürlich belastend genug mit allen Behandlungen und mit Zytostatika und all diesen Dingen, aber es ist bei weitem nicht so schrecklich, wie es eine Depression ist, wenn man hier eben, weil hier die Zentrale betroffen ist, also nicht eine Peripherie in unserem Körper, sondern das innerste Ich, wie es hier auch geschrieben ist in diesem Titel, wenn die Seele einfach sozusagen verstummt, dann ist das viel, viel schwerer zu ertragen, mit diesem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Aussichtslosigkeit, das zur Depression dazugehört, als es eine Krankheit ist, die man doch rational irgendwie angehen kann. Aber es kommt jetzt also doch nicht die depressionsfördernde letzte Botschaft, sondern die depressionsaufhellende. Depressionen lassen sich eigentlich relativ gut heilen. Das kann man wirklich sagen, als Psychiater behandle ich eigentlich sehr gern Depressionen, weil die Fälle, wo es keine Besserung gibt, die sind, natürlich gibt es das bei jeder Krankheit. Jede Krankheit kann ausheilen, kann chronisch werden, kann mit dem Tod enden, das ist gar keine Frage. Aber trotzdem innerhalb dieses Spektrums kann man Depressionen, glaube ich, mit den heutigen Möglichkeiten relativ gut behandeln. Und im Übrigen, viele Depressionen sind ja auch phasische Erkrankungen, also das heißt, sie kommen und gehen und sie gehen vorbei. Es ist für den depressiven Menschen allerdings oft nicht zu begreifen, dass sozusagen der Tunnel, in dem er sich befindet, dass der tatsächlich einen Ausgang haben soll und draußen schönes Herbstwetter ist. Das ist die Schwierigkeit, ihn über diese Phase sozusagen der Verzweiflung und der Aussichtslosigkeit hinwegzubringen. Nun gibt es eine ganze Reihe von Depressionen bzw. von depressiven Zuständen. Also unserem Vertrautesten ist einfach die normale Traurigkeit nach einem Todesfall, nach einer Trennung, nach Arbeitsplatzverlust und letztlich auch nach zu vielen Belastungen, zu viel, was man mitgemacht hat und die halt im Lauf der Zeit, wenn es zu Trauerarbeit kommt, wieder verschwindet, manchmal auch, aber auch übergeht in die verlängerte Traurigkeit. Sie erinnern sich, oder die Älteren unter uns erinnern sich daran, früher hat es ja das Trauerjahr gegeben, also ein Jahr lang hatte man sozusagen traurig zu sein, nicht auf Tanzveranstaltungen und andere Vergnügungen zu gehen und Ähnliches. Und das war, denke ich mir, eine recht kluge Beobachtung, weil man eben gesagt hat, bis sich die Jahreszeiten wiederholen, jetzt ohne den geliebten Menschen sozusagen geht die Arbeit, geht die Trauer und das muss auch sein, Trauerarbeit ist etwas sehr Wichtiges, das haben wir gerade die Wiener Psychoanalytiker immer wieder auch nachgewiesen und wissenschaftlich erforscht. Das Problem dabei ist folgendes: Wenn jemand einen schweren Schicksalsschlag hat, dann bekommt er am Anfang natürlich sehr viel Zuwendung und Mitleid. Und das tut ihm natürlich auch gut. Wenn er sich aber im Laufe der Zeit, auf Deutsch gesagt, weigert, gesund zu werden und dem guten Zuspruch zu folgen, dann irgendwie, dann werden wir skeptisch, dann ziehen wir uns zurück, dann sagen wir, der will gar nicht, der lässt sich nicht helfen, dem kann man nicht helfen und Ähnliches. Und das führt dann natürlich bei ihm in einen Zustand der Verbitterung hinein, weil an sich müsste die logische Antwort eine ganz andere sein, dass man ja diesen Menschen besonders hilft, denen so schwere und lange Trauer mitmachen müssen. Aber es ist im Prinzip das Gegenteil der Fall, sodass die verlängerte Traurigkeit, die verlängerte Depressivität, die Nichtmöglichkeit des Gesunden letztlich zu Verbitterung führt, dadurch noch eine doppelte Belastung dazukommt und eben zu der vorher schon genannten Vereinsamung. Dann gibt es eine ganze Reihe von physiologischen Depressionen, wie ich sie nennen möchte. Das heißt, das sind jene, die letztlich einen eher biologischen Hintergrund haben, die aber im Leben unvermeidlich sind. Das ist natürlich bei den Frauen der Zyklus, das sind den Tagen vor der Menstruation, sie viel anfälliger sind, viel sensibler, viel weniger belastbar und viel depressiver und nachher ist das alles oft wieder verschwunden. Es gibt dann die berühmte Wochenbettdepression, das heißt, die muss auch etwas mit hormoneller Umstellung zu tun haben in dieser Phase, die dann auch sehr schwierig ist, es ist alles gut gelaufen, Schwangerschaftsturnen hat man hinter sich gebracht, das Geburtstraining, die Geburt, der Vater ist glücklich, das Kind schreit lebhaft und die Mutter verfolgt fällt am dritten Tag in eine ganz schwere Melancholie hinein, die im Übrigen auch gar nicht so einfach zu behandeln ist, aber die letztlich auch in der Regel wieder vergeht und die von den Betroffenen dann insofern auch noch als belastend erlebt wird, weil sie sagen, was bin ich denn für ein Mensch, jetzt ist alles gut gegangen, ich müsste eigentlich glücklich sein und jetzt versage ich so. Das erzeugt dann also noch sekundäre Versagensgefühle und das ist ganz wichtig, dass die Umgebung dann gute Nerven und eine gewisse Souveränität behält. Natürlich im männlichen, weiblichen Wechsel, wo eben auch wiederum hormonelle Umstellungen vorhanden sind, die Sexualhormone zurückgehen und dergleichen, aber auch durch verschiedene andere Einflüsse, die nichts mit Hormonen und Organen zu tun haben, ist natürlich eine Zeit der Depressivität und auch in vielen Fällen das Alter. Und das ist heute, glaube ich, ein besonderes Problem, dass wir so nach diesem vierten Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das du lange lebst und es dir wohlergehe auf Erden, dass wir das heute nicht mehr so handhaben. Ich darf dann in meinem zweiten Vortrag vielleicht ein bisschen näher zu dieser Problematik eingehen. Aber auf jeden Fall, dass im Alter, wo es natürlich auch zu einem Abbau der Kräfte kommt, zu einem Nachlassen der Hirnleistungsfähigkeit, wo viele Möglichkeiten, weiß ich was, der Fernreisen, 4000er besteigen oder dergleichen, nicht mehr möglich sind, wo Lebensgefährten, also Freunde durch das ganze Leben und Partner sterben, wo sich die Kinder endgültig verselbstständigen, dass das natürlich die Zeit der Depressivität sein kann und in vielen Fällen ist, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Depressionen in Umbruchsphasen des Lebens, neben den genannten möchte ich hier besonders die Pubertät erwähnen, wo wiederum verschiedenste Faktoren zusammenspielen, aber das kennen Sie ja, wenn Sie Kinder haben, dass die dann plötzlich in dieser Phase drinnen unendlich traurig werden, keinen Sinn mehr im Leben sehen, plötzlich aus unerklärlichen Gründen das Studium aufgeben oder die Lehre abbrechen wollen oder dergleichen. Und dem liegen meistens depressive Symptome zugrunde, die man vielleicht gar nicht so als solche erkennt und haben im Prinzip damit zu tun, dass die Menschen in dieser Lebensphase Wanderer zwischen zwei Welten sind. Also sie sind nicht mehr in der Geborgenheit der Kindheit zu Hause, dort fühlen sie sich auch nicht mehr wohl natürlich, aber sie sind in der Welt des Erwachsenen auch noch nicht aufgenommen, dort nicht angekommen, sie sind also ein Stück weit verloren. Und dass das mit einem Gefühl der Depressivität verbunden ist, das ist, glaube ich, auch recht gut nachvollziehbar, zumal hier dann auch wiederum andere Faktoren wie eben Fragen der Identitätsbildung, der Berufswahl, des ersten Liebeskummers, des Nicht-Wohin-Wissens mit seinem enormen Kräftezuwachs und so weiter mit eine ganz große Rolle spielen. Nun, die häufigsten Depressionen sind jene, die als Reaktion auftreten auf ein belastendes, schicksalshaftes Ereignis, auf einen Todesfall, auf Arbeitsplatzverlust, auf Wohnungswechsel oder dergleichen, die man eigentlich gut verstehen kann und bei denen eigentlich Medikamente auch nichts helfen, das ist klar, weil man kann ja diese Dinge nicht durch eine noch so hervorragende Medikation ungeschehen machen und es ist, denke ich, mir auch wichtig, dass jemand eine depressive Reaktion zeigen kann, weil sie eben zum Menschsein und zu seiner ganzen Gefühlsvielfalt dazugehört und weil sie letztlich auch durchgearbeitet im wahrsten Sinn des Wortes muss. Die heute am häufigsten genannte Form der Depressivität ist die Überlastungsdepression, also das Burnout. Also sprich, wenn zu viel Belastungen oder zu lange oder zu anhaltende hier sind, dass man letztlich seelisch auch erschöpft wird. Also das ist jetzt etwas ganz anderes als das Verstummen der Seele. Das Verstummen der Seele kommt sozusagen von innen heraus. Hier müsste man eher sagen, das Stummmachen der Seele durch diese vielen Belastungen, die eben vorhanden sind. Das, denke ich mir, ist auch etwas uns allen Bekanntes und gut Nachvollziehbares, viel weniger vielleicht die Entlastungsdepressionen, die denkt man viel zu wenig. Das habe ich immer wieder auch gesehen in diesen Hochtourismusgebieten. Dort lastet ja die meiste Last auf den Frauen, also die nicht nur Hausfrau, Mutter, Ehefrau sein müssen, sondern auch noch diese Familienbetriebe im Wesentlichen führen und immer ein freundliches Gesicht zeigen und immer sich verständnisvoll geben und auch psychotherapeutische Funktionen gegenüber den Gästen haben und die dann im Lauf der Saison einfach saisonsmüde werden, erschöpft sind und sagen, wenn das letzte Auto hinausfährt aus dem Tal, also das wird herrlich, das wird großartig. Das Gegenteil ist der Fall, sie fallen dann in ein ganz tiefes Loch hinein. Warum? Ich glaube, weil sie halt einfach das Depressive, das Belastende verdrängt haben über lange Zeit. Und dann, wenn es sozusagen möglich ist, dass man es zulässt, dann trifft es einen mit voller Wucht. Das führt dann oft also zu Verzweiflungsreaktionen auf Seiten, vor allem dann der Männer, der Partner, bei denen ja die Depression im Übrigen auch wieder etwas anders ausgeprägt ist. Ich komme da noch drauf. Dann gibt es natürlich auch Depressionen und Sie sehen jetzt schon auch diese Vielzahl meiner Aufzählungen, wie vielfältig auch die Ursachen sind, die einfach an die Persönlichkeit gebunden sind. Also das berühmte Wort des Pessimisten, für den alles halb leer ist und nicht halb voll, natürlich ist das eine depressive Einstellung, die mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Wenn jemand ein emotional sehr instabiler Mensch ist, also gemeinlich als launisch bezeichnet, hat er natürlich nicht nur Phasen des Hochs und des übertriebenen Euphorischen, sondern auch Phasen, wo es ihm schlecht geht, also der Verstimmbarkeit und Ähnliches. Und natürlich gibt es auch Menschen, so die ewigen Grantler sozusagen, die ewig klagsamen, die ewig destruktiv kritisierenden, die nicht sehr angenehm sind, vor allem für die Umgebung, für die Mitmenschen, oft schwer zu ertragen sind, aber wo man im Prinzip nicht viel machen kann, weil es eben ein Teil ihrer Persönlichkeit ist. Und Persönlichkeit ist ja keine Krankheit, sondern es ist eben etwas wie die Körpergröße oder die Farbe der Augen, bei der ist zwar, glaube ich, nicht ganz zutreffend, die kann man ja heute ändern, aber sagen wir die Körpergröße, die eben zur Person dazugehört und wo man letztlich therapeutisch nur erreichen kann, dass man damit lebt und dass man erkennt, was man vielleicht dadurch auch bei den Mitmenschen bewirkt und auch sich selbst antut, aber keine Heilung möglich ist. Natürlich gibt es Depressionen bei Hirnbeeinträchtigungen, so das klassische Bild, wenn jemand eine Hirnverletzung hat, der Motorradfahrer, und man sagt, er ist nachher ein ganz anderer Mensch geworden, stumpf, antriebslos, depressiv, ohne jegliche Vitalität und Lebensfreude. Oder denken Sie an einen alten Menschen, dessen Gehirn sklerotisch verändert ist, und wenn Sie den nur fragen, wie geht's dir, beginnt er schon zu weinen, weil er eben hochgradig depressiv, hochgradig affektlabil geworden ist. Für uns alle noch, möchte ich sagen, bevor wir in dieses Alter kommen, können wir das ja beobachten, wenn wir zu viel Alkohol trinken. Also ich hoffe, der Herr Magister lädt mich heute wieder ein, wie immer bei diesen Vorträgen. Darum komme ich unter anderem auch so gern hierher, weil er mich nachher immer noch ausführt sozusagen. Aber wenn wir zu viel Alkohol trinken, dann geraten wir in einen Zustand der Euphorie, den wir suchen. Gerade am Freitagabend, nachdem wir die ganze Woche sozusagen gehackelt haben, steht uns das zu. Aber in der Regel kommt es dann nachher zu dem, was man als Kater bezeichnet. Und das ist natürlich nichts anderes als ein vegetativ-depressiver Zustand über einige Stunden. Da gibt es dann ja auch verschiedene Rezepte, was man dagegen tun kann. Viel Wasser trinken, Hering essen und alle diese Dinge. Über die Altersdepression habe ich schon gesprochen. Diejenige, die Medizin ist, die ist die wichtigste. Und ich glaube auch fast, dass sie hauptsächlich wegen der gekommen sind, ist die krankhafte Melancholie. Und zwar eine Störung, die bei etwa 1% der Bevölkerung vorkommt, im Übrigen in allen Zeiten und in allen Kulturen, in dieser Häufigkeit, so viel man das weiß. Also diese Form der Depression ist nicht verantwortlich für diese Zunahme, von der ich vorher gesprochen habe. Frauen sind leider häufiger betroffen als Männer, ungefähr im Verhältnis 3:1. Und das besondere Kennzeichen daran ist, dass man es nicht erklären kann. Also dafür gibt es keinen Grund, wenn den Tod eines nahestehenden Menschen oder das Verlassenwerden oder dergleichen. Und auch nicht die berühmte verschleppte Grippe oder ähnliches ist dafür verantwortlich, sondern man weiß es schlichtweg nicht. Die alten Griechen, die berühmte Ärzte waren mit einer großen medizinischen Kultur, mit einer hervorragenden Beobachtungsgabe, die haben ja unsere Gemütszustände mit der Säftelehre begründet. Also wenn sozusagen unser Gehirn von roten Säften überflutet wird, dann waren wir leidenschaftlich und aggressiv. Und wenn wir von lymphatischen Säften überflutet werden, werden wir entspannt und friedlich. Und wenn wir von grüner Galle überflutet werden, werden wir bösartig und giftig. Und von schwarzer Galle, von der Melanie, Cholet, dann werden wir depressiv. Jetzt sagen wir heute, naja, das ist primitiv, diese Erklärung. Aber so ist es eigentlich gar nicht, weil letztlich wird heute die krankhafte Melancholie auch mit Hirnsäften, die man jetzt natürlich etwas anders darstellt, nämlich mit den berühmten Neurohormonen, mit den Transmittern, mit den Überträgerstoffen, letztlich begründet. Immerhin, das weiß man schon, wenn ein solcher Zustand kommt, kommt es eben zu einem Absinken mancher Botenstoffe, Serotonin, Endorphine, also körpereigenes Morphium und so weiter. Warum es aber dazu kommt, das weiß man bis heute nicht. Und diese Depression ist eine, denke ich mir, unglaublich interessante, aber auch unbekannte Erkrankung, die wir auch vorfinden können, natürlich in der Kulturgeschichte jedes Volkes, die eine besonders hohe Prävalenz hat bei Künstlern. Die Depression ist neben Alkoholismus die Krankheit der Künstler und für die besonders schwer zu ertragen, weil ihnen da natürlich jegliche Aktivität, jegliche Kreativität verloren geht und sie Angst haben, mir fällt kein Thema mehr ein, kein Blut. Die künstlerische Aktivität geht sozusagen vollkommen verloren. Ist im Übrigen auch oft dargestellt, dann, wenn krankhafte, also melancholische Künstler im Nachhinein beschrieben haben, was ihnen hier passiert ist. Der Schrei von Eduard Munch zum Beispiel ist so eine der besten Darstellungsformen, die es für diese Depressivität gibt. Und auch wenn sie im Haus David war, natürlich war eine hohe Betroffenheit mit krankhafter Melancholie vorhanden. Saul, der sich dann das Leben genommen hat, und letztlich als auch die Klaggesänge und so weiter sind klassische Beschreibungen, phänomenologische, hervorragende Beschreibungen, solch depressive, verzweifelte Zustände, für die man keine Erklärung finden kann. Wir sagen dazu manisch-depressive Erkrankung. Wissenschaftlich spricht man von affektiven Psychosen. Psychose heißt ja eigentlich Geisteskrankheit. Und da muss man jetzt dazu sagen, es gibt hier eben unterschiedliche Verlaufsformen. Es gibt diese melancholischen Zustände, die kommen und gehen phasisch, halten in der Regel circa 3 Monate und vergehen dann wieder. Und letztlich können sie wiederkommen, das ist eben das Problem. Also es ist durchaus möglich, dass man sie einmal hat und nie wieder mit 30 Jahren und dann nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass sie jedes Frühjahr und jeden Herbst kommen. Die Herbst ist die Zeit, wo biologisch ohnehin immer der Tiefpunkt erreicht wird und etwa 60% der Melancholien treten im Herbst auf und verschwinden dann wieder ungefähr bis Weihnachten, etwa 30% im Frühjahr. Das kann man sich auch nicht ganz erklären, muss aber mit der großen Rhythmik des Menschen zusammenhängen. Manche sagen auch, die depressiven Phasen sind ein Überbleibsel unseres Winterschlafs. Also manche biologischen Forscher sagen, es ist eine vornehmliche biologische Rhythmusstörung. Das heißt, der Mensch oder seine Vorläufer, die waren früher auch einmal so in Zeiten des Winterschlafes, wo alles reduziert ist. Depression kann man ja auch als Reduktion bezeichnen. Also der Antrieb, der Grundumsatz, die Körpertemperatur, die Nahrungsaufnahme, die Aktivität, alles ist reduziert, wie wir das im Tierreich ja nach wie vor haben. War beim Menschen vielleicht auch einmal so. Und das, was noch übrig geblieben ist, ist sozusagen auf der höchsten psychischen Ebene, das ist eben jene des Gefühls, das könnte sein, das ist eine gewisse Erklärung, die es gibt. Es gibt aber hier auch Formen, wo jemand sogenannte Repeat-Cycler, also wo er ganz rasch wechselt, also dass er in der Früh eine schwere Depression hat und am Abend hochmanisch ist. Und es gibt eben diese manisch-depressive Erkrankung. Das heißt, es kann das Ganze auch ins Gegenteil umschlagen. Nämlich aus der Tiefe der Depression kommt man in einen geradezu gegenteiligen Zustand hinein. Also dass man einen Mordsantrieb hat, unglaubliche Kräfte in sich verspürt, keinen Schlaf braucht. Ich habe gerade heute auf irgendeinem Prominenten, ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben in der Zeitung, der etwas ganz Verrücktes getan hat, in deutschen Medien, die sind heute voll davon, und unter anderem steht auch drinnen, er hat mehrere Tage lang überhaupt nicht mehr geschlafen. Und dann ist der Verdacht sehr hochgradig, also ich will jetzt keine Ferndiagnosen stellen, aber wenn jemand tagelang nicht schläft oder fast keinen Schlaf braucht, sind es fast immer manische Zustände. Also das Gegenteil einer Depressivität, und fühlen sich dann unglaublich ideenreich und machen natürlich dann auch sehr viele sehr unvorsichtige Dinge. Ich habe mal einen begutachtet, der wollte hier in der Kärntner Straße einen Gebrauchtwarenumschlagplatz für alte Landmaschinen machen. Sie können sich vorstellen, was das für einen Auftrieb gegeben hat, wenn hier die ganzen Traktoren, die alten und die Mistwägen aufgefahren worden sind und ähnliches. Und solche Ideen, also sie sind dann vollkommen urteilsschwach und fühlen sich natürlich auch nicht krank. Das ist dann ein Hauptproblem. Und wenn Sie bis dahin Medikamente genommen haben, dann sagen Sie, mir ist es noch nie so gut gegangen. Und der Psychiater, der braucht in seiner Depressivität selbst diese Medikamente. Aber für mich sind sie nur Gift und setzen es ab. Und das führt dann natürlich zu Verwerfungen. Für die Angehörigen ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Man hat dann gar nicht so viele Möglichkeiten. Es ist auch gar nicht so einfach, die dann zur Behandlung zu bewegen, beziehungsweise in ein Krankenhaus einzuweisen. Aber dieser Zustand geht halt in der Regel dann vorbei, aber kann auch immer wieder kommen. Also die krankhafte Depression, die Melancholie, ist eine nach wie vor, wie gesagt, in dieser Prävalenz verbreitete Krankheit, die immer so sein wird, von der viele Menschen betroffen sind. Da gibt es unendlich viele prominente Beispiele dafür. Johann Wolfgang Goethe ist beispielsweise hier zu nennen. König David habe ich schon genannt. Marilyn Monroe. Am allerschönsten beschrieben hat es Winston Churchill, der immer gesagt hat, jetzt kommt wieder mein großer schwarzer Hund. Das war für ihn so die Beschreibung, wie sich die Depression für ihn anfühlt, wie ein großer schwarzer Hund sozusagen, und bei dem man ja auch in vielen Bildern schon sieht, diesen Gesichtsausdruck des depressiven Menschen, wo die Mundwinkel hängen, wo man die berühmten Ulkusfalten verstärkt hat. Bei uns im Alemannischen sagt man übrigens ein furchtbares Wort dazu, man sagt, dem ist das Gesicht verreckt. Aber es ist, sagen wir, sehr aussagekräftig, was man damit sagen will. Es fällt alles herunter, die Körperhaltung wird zusammengekauert, die Stimme leise, schwach. Es ist also ein Zustand der generellen Reduktion, für die es, und das ist fast das Schmerzlichste, keine Erklärung gibt. Es ist auch in der Therapie immer sehr schwierig, wenn depressive Patienten kommen, dann haben sie natürlich viel darüber nachgedacht und sind immer letztlich bedacht, eine Erklärung zu liefern, warum es jetzt so, dass dieses und jenes ist mir zu viel geworden, das und das aus der Kindheit habe ich noch nicht verarbeitet und alle diese Dinge. Aber bei der Erkrankung, also bei dieser speziellen, nicht bei den vorangehenden, bei dieser speziellen gibt es keinen wirklichen Grund. Das, was man eben inzwischen weiß, dass es zu einer Störung im Hirnstoffwechsel kommt, ist gut, weil dort kann dann auch die Therapie ansetzen, aber eine Erklärung ist das auch nicht, weil wir wissen ja nicht, warum es bei manchen Menschen plötzlich im Frühjahr, Herbst oder dergleichen zu diesen Reduktionen kommen kann. Das ist, denke ich mir, etwas ganz Wichtiges und im Zusammenhang mit dieser Krankheit leider auch das Problem, eine hohe Suizidgefahr. Als Psychiater, ich finde das ein wahnsinnig schöner Beruf, aber man muss immer auch dafür entschuldigen, dass man Psychiater ist, weil er auch ein bisschen bedrohlich und ein bisschen unheimlich ist. Aber das sagen dann chirurgische Kollegen oft in eurem Fach, was ist das schon für eine Medizin, da gibt es ja keine Todesfälle und da gibt es ja keine ernsten Situationen. Das ist grundsätzlich falsch. weil gerade bei den krankhaften Depressiven und auch bei anderen haben wir natürlich eine enorm hohe Rate an Suizidalität. 15% der schwer depressiven Menschen nehmen sich das Leben, und damit ist es eine Krankheit, die eine höhere Sterblichkeit leider aufweist als die meisten anderen. Nun, meine Damen und Herren, wenn man über Depression spricht, also die zentrale sozusagen Message, die ich Ihnen geben möchte, ist folgende. Denken Sie bei Depression nicht in erster Linie an Traurigkeit. Wir übersetzen es ja, Depression, Depressivität ist gleich Traurigkeit, das ist falsch. Das Hauptsymptom ist die Antriebslosigkeit. Gerade bei der schweren Depression ist das Fehlen des Schwungs, der Initiative, des Antriebes der entscheidende Punkt, also die Antriebslosigkeit. Dass die Hausfrau sagt, die Arbeit, die mir früher wie selbstverständlich von der Hand gegangen ist, ist jetzt plötzlich wahnsinnig zäh geworden. Ich muss mich aufraffen dazu. Es macht mir sehr viel Mühe, das zu machen. Jemand, der geschäftig ist, sagt Dinge, die ich gar nicht wahrgenommen habe, die ich sozusagen reflektorisch auf einer niedrigeren Bewusstseinsebene automatisch ausgeführt habe, die werden jetzt zum unendlichen Problem. Kleinigkeiten, einen Brief zu schreiben, mit jemandem einen Termin abzumachen, das schaffen sie nicht. Ich habe einmal einen Politiker behandelt, der sollte halt einfach seinen Terminkalender sozusagen zusagen, absagen, ob er da hingeht. Das war, jeder einzelne Termin war für ihn eine maßlose Überforderung. Er hat sich nicht entscheiden können und Ähnliches. Und einmal hat mir das besonders eindrucksvoll ein Mann geschildert, der zu seiner Firma zu Fuß gegangen ist. Und er hat gesagt, wenn er dann zur Ampel gekommen ist und die war auf Rot, dann hat ihn eine panische Angst erfasst, sie könnte grün werden, die Fußgängerampel, weil er sich nicht in der Lage gesehen hätte, den Fuß in Bewegung zu setzen und über den Zebrastreifen hinüberzugehen. Verstehen Sie, Dinge, die absolut selbstverständlich sind, die werden plötzlich eine enorme Last, die werden enorm schwer, und dieser Zustand ist im Übrigen am Morgen am stärksten ausgeprägt, nicht weil man gerne im Bett liegt und sagt, sozusagen in der Früh ist es besonders angenehm, das kennen wir ja alle, sondern diese Menschen wollen nicht schlafen, die sagen, ich möchte nur die Decke über den Kopf ziehen, weil dieser ganze Graus des Tages, diese Last des Tages, die ertrage ich nicht, die schaffe ich nicht, ich möchte mich nur zurückziehen. Gegen Abend werden Depressionen, wenn es um die Melancholie geht, vor allem werden in vielen Fällen besser. Das zweithäufigste Symptom ist auch noch nicht die Trauer, sondern es ist das Gefühl der Gefühllosigkeit. Das heißt, als ein schwer depressiver Mensch kann gar nicht fröhlich oder traurig sein, auch nicht traurig, sondern er hat das Gefühl des Erstarrtseins, er kann nichts fühlen. Mir hat einmal eine Mutter, die hat eine wunderbare Familie gehabt und zwei gesunde Kinder, zwei liebe Buben, und sie hat gesagt, also ich liebe sie wirklich über alles, aber wenn ich depressiv bin, einmal wird sie tot vor mich hinlegen, ich könnte nicht traurig sein. Weil es eben sozusagen dieses Gefühl der inneren Erstarrung, der Gefühllosigkeit sozusagen dann derartig auf sich lasten fühlt und dadurch im wahrsten Sinn des Wortes alles erstarrt und die Seele verstummt ist, wie es in diesem Titel heißt. Nun, da muss ich Ihnen auch sagen, das ist für uns Psychiater, wir interpretieren die Dinge ja manchmal ganz anders, aber wenn jemand zu weinen beginnt, würde man ja meinen, ja, das ist jetzt wirklich ein sehr trauriger Mensch, aber für uns ist genau das Gegenteil der Fall. Wir sagen dann etwas schlüpfrig vielleicht, wenn die Depression feucht wird, also wenn die Tränen rollen, dann ist das ein Zeichen, dass sie auftaut. Dass dieser Zustand der Umklammerung von diesem Nichtsgefühl, der Zustand der inneren Erstarrung sozusagen gebrochen wird und dass die Seele wieder eine leise Stimme bekommt oder dass sich am Horizont eben ein Licht auftut. Die Lustlosigkeit, man hat dann nichts mehr Lust, was einem sonst Lust macht, nicht Fernsehen, nicht Wurstsemmel essen, nicht einmal am Handy sich zu bewegen, Sexualität, alles geht sozusagen, ist nicht mehr interessant. Das Denken ist negativ getönt, also man sieht überall nur die nachteiligen Dinge, nicht die Vorteile, man kann nicht erkennen, dass man auch noch gesunde Anteile hat. Man verfällt in Grübelei, Grübelei ist immer sehr schwierig, weil es etwas Zwanghaftes ist. und ein Zermürbungsprozess letztlich, der also seinerseits wieder zur Depressivität führen kann. Und immer gehört zur Depression dazu die Angst. Typische depressive Ängste sind die Angst, ich habe eine unheilbare Krankheit und muss sterben. Eine weitere typische Angst bezieht sich auf das Materielle. Wir werden verarmen, das Geld verliert seinen Wert, wir bekommen kein Klopapier, hätte jetzt bald gesagt, also keinen Nahrungsnachschub mehr und dergleichen. Und die dritte depressive Angst ist jene um das Seelenheil. Man hat Schuld auf sich geladen, man hat sich versündigt und man ist sozusagen, wenn man einen religiösen Bezug hat, unzweifelhaft der Hölle ausgeliefert oder ähnliches. Und das alles ist natürlich ein Zustand, der einen in Ratlosigkeit stürzt. Wie gesagt, es gibt keine wirklich treffende Erklärung. Die Zukunft ist aussichtslos, man ist verzweifelt und dann steigt eben die Suizidalität an. In der Regel ist Depressivität verbunden mit Nervosität, mit innerer Unruhe, mit unangenehmer Unruhe, nicht mit Aktivität, mit einem Gefühl der Gespanntheit, das besonders bei Männern sich dann manchmal auch durch Aggressionen entlädt. Depressive Menschen reagieren oft aggressiv. Das hat schon die Hildegard von Bingen, das ist die mit dem Dinkel, ja schon beschrieben, dass die Depression des Mannes im Gegensatz zu jener der Frau eine aggressiv, nach außen aggressiv ist. Und es kommt zu Schlafstörungen. Und man kann vielleicht folgende Faustregel verwenden. Die reaktiven Depressionen, also die Burnout-Zustände, die ganzen Kümmernisse, die führen eher zu Einschlafstörungen. Nachher, wenn man dann endlich einmal schlafen kann, um eins, schläft man dann doch durch. Während die melancholischen Depressionen zu Durchschlafstörungen führen. Also das heißt, man kann einschlafen, aber erwacht um 3 und findet keinen Schlaf mehr. Und das ist sehr, sehr quälend, weil dann Kleinigkeiten, kleine Probleme plötzlich als unlösbare Aufgaben erscheinen. Und wenn es gelingt, durch therapeutische Methoden einen Schlaf wieder in den Rhythmus zu bringen, dann ist die halbe Schlacht gewonnen. Also sozusagen, wenn ich es jetzt ein bisschen lustig ausdrücken darf, wenn die Leute endlich schlafen und dann am Tag mehr weinen, dann geht es sozusagen besser. Dann spricht die Therapie an, das kann man in etwa sagen. Und da muss ich schon auch darauf hinweisen, ich bin natürlich auch Psychiater und Psychotherapeut und man spielt immer in der Behandlung Psychotherapie und Psychopharmakotherapie gegeneinander aus, das ist ein Unsinn, denn in dieser Phase braucht man natürlich oft Medikamente. Und da gibt es auch sehr wirksame. Weil wenn ich eben am Nachts um 3 erwache und keinen Schlaf mehr finde, wenn man mir dann halt erklärt, aber du hast eine böse Mutter gehabt und einen abwesenden Vater und bist mit 2 Jahren zu früh vom Pudel entwöhnt worden oder dergleichen, das hilft mir nicht wirklich, da will ich halt einfach schlafen. Also was ich damit sagen will, man soll diese beiden Dinge ja nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie müssen zusammenwirken. Wir haben Rhythmusstörungen, das heißt, denn reaktiven Depressionen geht es am Abend am schlechtesten, das ist klar, weil hier die Last des Tages noch dazukommt, und den endogenen Depressionen, also diesen Melancholien, denen geht es am Morgen am schlechtesten, am Mittag in der Regel dann besser und am Abend sind sie aufgehellt. In der Regel sind Depressionen mit körperlichen und vegetativen Symptomen verbunden. Das häufigste davon ist nicht das Kopfweh, das es auch gibt, und nicht die Mundtrockenheit und nicht der Schwindel, sondern das Rückenweh. Also ich will jetzt, ich bewundere natürlich die somatische Medizin, das ist ja gar keine Frage, aber es gibt doch Untersuchungen, die sagen, dass bei Rückenschmerzen etwa 2/3 die Ursachen im Psychischen zu finden sind, und das sind fast immer Depressionen. Das habe ich wirklich selbst auch sehr oft erleben dürfen, dass Menschen gekommen sind mit Rückenbeschwerden und sie waren schon bei allen Geistheilern und bei allen Manualtherapeuten und haben sie 3-mal operieren lassen und nützt hat alles miteinander nichts. Und dann stellt man sie antidepressiv ein und die Depressivität und das Rückenweh verschwindet. Warum? Weil das eben eine ganz klassische psychosomatische Krankheit ist, bei der letztlich sehr wohl ein Leiden vorhanden ist. Also das ist kein eingebildeter Rückenschmerz, das ist ein realer Rückenschmerz. Aber die Ursachen sind nicht irgendwelche Arthrosen und Bandscheibenverschiebungen, sondern es liegt im Seelischen. Und die Depressivität setzt sich, auf Deutsch gesagt, die Larve einer Depression auf. Darum spricht man auch von larvierten oder maskierten Depressionen. Sie kommen als unter der Maske eines körperlichen Leidens, weil das ja viel besser anerkannt ist gesellschaftlich, und suchen sich aber sozusagen das Organ aus, das symbolisch dafür steht, und der Rücken steht natürlich für Tragen, für Lasten tragen, für Belastung. Und dementsprechend hat man bei Depressionen häufig Rückenschmerzen als körperliches Symptom, oder wenn jemand Angstzustand hat, Existenzängste, zum Beispiel das Herz, weil das Herz das Organ des Tragens ist, oder wenn jemand sich intellektuell unterfordert fühlt, was wird er dann für ein Leiden bekommen? Natürlich die Migräne, weil eben das Hirn selbst tut ja nicht weh, aber der Träger des Gehirns Ausdruck dieser Intelligenz ist, und das kann man sehr oft beobachten bei Menschen, die nicht befördert worden sind oder keine Karriereschritte gemacht haben, wie erhofft, dass die dann letztlich Migräneattacken bekommen. Letztlich, und das ist das Tragische, aber durchaus Verständliche, endet das häufig in Todeswünschen, das heißt, man sagt dann, das ist ein Leben, das möchte ich nicht mehr führen, es gibt nur noch eine Lösung, und das ist letztlich der große Schlaf, die große Ruhe, das ist der Tod, und von dort ist es nicht mehr sehr weit, bis es dann eben zur Suizidhandlung kommt. Die Suizidhandlungen treten meistens überraschend auf. Warum? Weil letztlich in der Tiefe der Depression, da bin ich ja so gehemmt, dass ich sozusagen gar nicht imstande bin, einen Suizid zu planen und durchzuführen. Es fehlt mir jeglicher Antrieb dazu. Aber wenn die Phase abklingt, ist die Depressivität noch nicht vorbei, aber der Antrieb kommt wieder. Und dann die Angehörigen meinen schon, jetzt geht es ihm viel besser, und dann kommt es zum Suizid. In meiner Heimat war kürzlich ein Fall, ein Landwirt, der einer schweren Depression erkrankt ist, wollte aber natürlich auch, wie oft Depressive, nicht in Behandlung gehen, weil er gesagt hat, da kann man mir nicht helfen, das ist ein ganz verzweifelter Zustand. Und eines Tages haben die Angehörigen das Gefühl, jetzt geht es ihm wirklich besser. Es hat wieder ein bisschen gelächelt und ist wieder etwas aktiver geworden und hat dann gesagt, ich möchte heute die Milch zum Milchwagen vorbringen, zu einer Sammelstelle in der Früh. Und die Angehörigen, wohlmeinend, haben sie gedacht, ja, das soll er machen, damit er auch sieht, wir vertrauen ihm. Nur er geht nicht zur Milchsammelstelle, sondern auf einen nahegelegenen Steinbruch und stürzt sich in den Tod, weil eben der Antrieb wieder gekommen ist. Besonders dramatisch, ich will Sie jetzt also nicht verschrecken, aber besonders dramatisch ist das natürlich bei den Suiziden von Müttern. Also Mütter kleiner Kinder. Aber das ist irgendwie sozusagen psychologisch nachvollziehbar, warum es hier zu diesen Mitnahmesuiziden oder erweiterten Suiziden kommt. Das heißt, wenn eine Frau in diesen verzweifelten Zustand hineingerät, es gibt keine Zukunft mehr, es ist alles hoffnungslos. Nur der Tod bringt noch eine sozusagen Beendigung dieser Leiden. Naja, dann wird sie zum einen einmal dieses depressive Empfinden auch auf ihr Kind übertragen und sagen, das empfindet genauso. Und zum Zweiten, was wird ein liebendes Mutterherz machen? Es wird sagen, ich kann doch das Tröpfle nicht allein auf der Welt zurücklassen, ich muss es mitnehmen in ein besseres Jenseits, und tötet dann das Kind. In sehr tragischen Fällen ist dann die aggressive Energie abgepufft und sie überlebt selbst. Sie können sich vorstellen, wie grauenhaft das dann für eine Mutter ist, wenn sie eigentlich selbst sterben wollte und das Kind Mord aus Liebe mitgenommen hat und sie selbst muss dann mit diesem furchtbaren Schicksal fertig werden. Aber zur Beruhigung, diese Form, die es früher doch sehr häufig gegeben hat, die findet man heute nur noch ganz selten. Also diese Familientragödien, das sind keine erweiterten Suizide von depressiven Elternteilen, sondern das sind erweiterte Morde, bei denen man am Höhepunkt eines Partnerschaftskonfliktes sozusagen sagt, die Niederlage, die lasse ich mir nicht gefallen, und wenn ich die Kinder nicht habe, will ich sie du auch nicht haben, und legt dann die ganze Familie sozusagen um. Das ist etwas ganz anderes als diese Tötungen aus Liebe, die es eben früher und auch heute noch manchmal gegeben hat. Nun, meine Damen und Herren, ich bin schon wieder, ich glaube, ein bisschen über der Zeit, fürchte ich. Darf ich noch 10 Minuten? Ja. Also, man könnte, das ist jetzt eine Eigenkreation, aber ich finde sie trotzdem ganz ordentlich. Man könnte auch sagen, Depression ist die Krankheit der Losigkeit. Also Losigkeit, weil sie mit einem depressiven Menschen alles los ist, was auf los endet. Er ist antriebslos, schwunglos, motivationslos, freudlos, schlaflos, kraftlos, zukunftslos, hoffnungslos. Also das trifft es ausgezeichnet, dieses Losigkeitsgefühl, das mit dem depressiven Menschen los ist. Und es gibt dann einige Charakteristika depressiver Verhalten, depressiver Patienten, also das Appellationsverhalten. Man klagt über psychische, somatische Beschwerden, Rückenweh und so weiter, und ist letztlich also, und stellt das auch ein Stück weit an den Pranger. Sie kennen ja das klassische Gespräch eines depressiven Ehepaars: mir geht schlecht. Und sie drauf, aber mir erst. Also das meint man damit, dass sozusagen dieses Appellativ in den Vordergrund gestellt ist. Das ist nicht schlecht, aber dann ist ein unterschiedliches Verhalten zwischen der männlichen und der weiblichen Depression. Das heißt, die Männer, die halten das viel schlechter aus, diese Umklammerung, dieses Nichtswerden sozusagen, dieses Verstummen der Seele, wehren sich dagegen, und das geschieht häufig durch Aggressionsakte. Also ich habe schon einmal zum Beispiel einen ganz eindrucksvollen Fall bei Gericht gesehen. Und zwar, das war ein Mann, ein Gastarbeiter, der 32 Jahre immer fleißig, verlässlich, 0 Tage Krankenstand gearbeitet hat. Und nie ist etwas vorgekommen. Er war fleißig, sparsam. Und also man hat ihm nur das beste Zeugnis ausstellen können. Eines Tages, er war in einem chemischen Betrieb, schüttet er einen riesigen Kessel einer kochenden Flüssigkeit auf einen vorbeigehenden Mann hinunter und verletzt ihn lebensgefährlich. Er hat es Gott sei Dank mit schweren Verbrennungen, Verbrühungen überlebt. Und da hat man zuerst gedacht, ja, das ist irgendeine Streiterei oder das ist eine Eifersuchtsgeschichte, nichts. Das war ein vollkommen Unbeteiligter. Und dieser Täter, der hat also eine ganz klassische Depression aufgewiesen, die man nicht erkannt hat. In seiner Fleiß und seinem Eifer ist er natürlich auch weiter zur Arbeit gegangen, aber er ist innerlich immer verzweifelter, immer gespannter geworden und hat gesagt, durch diese Attacke sozusagen ist eine Last auch von mir weggefallen, obwohl ich gespürt habe, dass sie schlecht ist. Oder hierher gehört im Übrigen auch, jetzt muss ich doch noch etwas auch in diesem Zusammenhang zur weiblichen Depressivität sagen, gehört auch das Stillverhalten von Frauen. Sie wissen, Kleptomanie ist eines der wenigen Delikte, wo die Frauen häufiger betroffen sind als die Männer, und das ist häufig sozusagen der Ausdruck einer Depressivität, die man nicht erkennt, die man nicht zeigt nach außen, aber wo es durch diesen Stehlack, durch das Vorbeigehen an der Kasse und so weiter zu einer Aggressionsabfuhr und Depressionslösung kommt. Frauen sonst tendieren eher zum Rückzugsverhalten, also sie werden antriebslos, sie schlucken alles in sich hinunter, fressen alles in sich hinein, entwickeln keine Initiative mehr, freudlos, und das endet dann natürlich leider allzu oft auch in diesem maximalen Zustand der Introversion, der Abfuhr, der Frustration nach innen im Suizid. Nun, für Depressionen gibt es viele Ursachen. Ich will Sie damit jetzt nicht allzu sehr langweilen. Einige habe ich ohnehin schon genannt. Bei den schweren Depressionen, bei den Melancholien, spielt die Veranlagung eine Rolle. Das kann man gar nicht bestreiten. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch aus Ihrem Bekanntenkreis. Es gibt Familien, wo man sagt, es kommt dort gehäuft zu solchen Fällen. Ich habe das Haus David jetzt als völlig unverdächtig genannt. Und zwar kann man davon ausgehen, wenn ein Elternteil depressiv ist, dass die Kinder dann ein 20-prozentiges Risiko haben. Wenn es beide Elternteile sind, sind es über 70-prozentiges Risiko, dass die Kinder auch Depressionen bekommen können. Es hat zu tun mit Gehirnstoffwechsel, mit psychischen Krankheiten, mit Substanzeinflüssen, sehr viel auch mit Kränkungen, mit Traumatisierungen. Da darf ich diejenigen, die dann noch sich die Zeit nehmen, auf den zweiten Vortrag verweisen. Es hat zu tun mit vielfachen Dauerbelastungen, mit Schicksalsschlägen, besonders, glaube ich, aber auch tabuisiert mit Liebesmangel und Entzug, mit fehlender Positivresonanz und mit Sinnlosigkeit gefühlen. Meistens spielen aber viele Faktoren zusammen. Ich will noch ein paar Gedanken sagen zum Burnout-Syndrom. Burnout-Syndrom ist vor dem Hintergrund dessen, was ich ausgeführt habe, eine reaktive Depression. Also das heißt, viele Belastungen führen dazu, dass man seelisch erschöpft, übermüdet und ausgebrannt ist. Und das ist ein wunderbarer Ausdruck. Ich denke, er hat deswegen diesen Siegeszug angetreten, weil er eben nicht übersetzt werden muss, auch noch einen Vorteil hat, englischsprachig zu sein. Ich habe einmal einen Hotelier behandelt, der schwere Depressionen gehabt hat, und oft sind sie während der Saison, so gegen Frühjahr hin, gekommen. Und dann hat er halt zu seinem Betrieb gesagt, ich fahre nach Mallorca oder nach halt irgendwo hin. In Wahrheit war er bei uns im Krankenhaus mit einer schweren Phase und hat es als immer tabuisiert, verheimlicht. Halt läuft er durchs Dorf und erzählt jedem, der es hören will, ich habe Burnout. Also geradezu mit einem gewissen Stolz. Also das ist der Vorteil, dass Burnout letztlich zu der Enttabuisierung geführt hat. Im Übrigen als erstes beschrieben von einem deutsch-amerikanischen Psychiater, der an der Suchttherapie gearbeitet hat und der einfach Folgendes beobachtet hat, dass die Menschen, die dort engagiert sind, am Anfang begeistert waren, dass sie nach Jahren der Frustration aber auch irgendwann einmal flach werden und dass sie dann ausbrennen. Und da hat so dieses schöne Wort gesagt, nur was einmal gebrannt hat, kann auch ausbrennen. Also das heißt, Burnout bekommen nicht die Nichtstuer und nicht die Tachinierer und nicht die Dienst- und Vorschriftleistenden, sondern die Besten, die nicht loslassen können, die nicht Nein sagen können, die wahnsinnig engagiert sind, fallen dann in diesen Zustand hinein, der eben eine Folge ist einer langdauernden Anstrengung. Am Anfang also Enthusiasmus, dann irgendwann einmal Stagnation, Frustration, Apathie, letztlich ausgebrannt sein. Früher hat man gemeint, das gibt es nur bei Pflegeberufen, bei sozialen Berufen. Heute gibt es das Burnout überall. Besonders häufig wird diese Diagnose bei Führungskräften jetzt gestellt. Und kürzlich habe ich sogar gelesen, dass selbst die spanischen Schäfer, da würde man jetzt meinen, das ist ein Aussteigerberuf und der ist ruhig und gemächlich und friedlich und umweltverträglich, bei über 16% ein Burnout vorliegt, weil sie, weiß ich was, es gibt Blöcke, der Schafe nicht mehr aushalten und so weiter und dann Fantasien entwickeln, wie sie in der Herde ein Blutbad anrichten und ähnliches. Nun, die Folgen des Burnout sind Verflachung. Also das heißt, man ist gerade noch in der Lage, vor dem Fernseher zu sitzen, nicht Fernseher zu schauen. Also so eine Diskussion wie im Zentrum wäre viel zu anstrengend. Oder ein Krimi-Tatort von Anfang bis Ende durchzuschauen. Der typische Burnout-Patient sitzt dort und zappt halt noch etwas herum. Natürlich nimmt er vermehrt Alkohol und Zigaretten zu sich, weil das im Moment zumindest wohltut, gewöhnt sich häufig an Beruhigungsmittel. Das Essverhalten ist gestört in 85% Gewichtsabnahme, weil ja nicht einmal mehr das Essen Lust macht, in 15% Gewichtszunahme. Kommt natürlich zu Partnerschaftsproblemen, zu häufigem Krankenstand, zu Arbeitsplatzwechsel, wie gesagt, und das trifft fast immer die Besten, zu Todessehnsucht und zum Suizid in tragischen Fällen. Für das Burnout gibt es viele Ursachen, persönliche Mehrfachbelastungen, Beziehungsprobleme, nicht loslassen können, das ist etwas ganz Entscheidendes, wenn man nicht Nein sagen kann, nicht loslassen kann, weil man dann sozusagen sich selbst überlastet, wenn man zu empfindlich ist, zu emotional ist und ähnliches, wenn man das Helfersyndrom hat, natürlich auch wenn es in Betrieben drunter und drüber gibt, wie es jetzt die Arbeits-, der Marktservice, die klagen jetzt ja, dass sie eine hohe Rate an Burnout haben. Ich kann das gut verstehen in der derzeitigen Situation. Und natürlich auch gesellschaftliche Ursachen, wenn der Beruf durch die Gemeinschaft nicht anerkannt wird, wenn man keine ideologische Unterstützung hat und überhaupt die Einstellung gegenüber dem Beruf eine andere geworden ist. Wissen Sie, wer unter meinen Patienten gut, das können Sie natürlich nicht wissen, aber wer am häufigsten vertreten ist bei Burnout-Patienten, also am zweithäufigsten sind es pädagogische Berufe, Lehrer, weil die von vielen Seiten her Druck und verfasst niemandem Lob bekommen und schlecht bezahlt sind und alle diese Dinge, die wir hören. Aber der häufigste Beruf sind die Finanzprüfer. Und das ist, also ich hoffe jetzt, mein Zukünftiger sitzt nicht im Publikum, aber das ist im Prinzip verständlich, weil erstens ist er natürlich, wenn er so einen Beruf ergreift, ohnehin ein zwanghafter Mensch, weil sonst fängt man nicht an zu rechnen und mit Zahlen zu prüfen. Und Zwang ist immer sehr eng verbunden mit Depressivität. Und zum Zweiten, er kann es niemandem recht machen. Den Kunden, die er prüft, nicht, weil die sagen, der ist viel zu streng. Der Vorgesetzte sagt, er ist viel zu mild, und seine Frau mag ihn auch nicht, weil er ja zu Hause auch mit dem Rechnen und mit dem Kontrollieren und mit dem Sparen nicht aufhört. Also er ist jemand, der so in einer Sandwich-Position ist und von niemandem Lob und Anerkennung bekommt. Nun, ich muss jetzt ein bisschen kürzen, weil ich, wie gesagt, als Suchttherapeut etwas zu sprechsüchtig zu werden drohe. Ich möchte noch einen Gedanken sagen zum Begriff der Krise. Depression ist natürlich immer eine Krise, oder Krise ist immer mit Depression verbunden. Ich möchte aber den Blick nur auf Folgendes lenken, was in der Depression ohnehin wichtig ist. Krise bedeutet ja Weggabelung. Krise ist die Weggabelung. Und in der griechischen Medizin heißt sie Wendepunkt zu Gesundheit oder Tod, wohlgemerkt zu Gesundheit oder Tod. In der chinesischen Medizin haben wir ein Doppelzeichen für Krise, das heißt Gefahr und Chance. Und eine moderne Definition lautet eine Herausforderung, die eine erfolgreiche Bewältigung mit einem gestärkten Selbstbewusstsein verbunden ist. Und das ist das, was ich zur Depression sagen will. Wenn es jemand schafft, die Depression zu überwinden und durchzustehen, führt das meistens zu einer Stärkung sozusagen, der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins, und auch dazu, und das nimmt dem Ganzen ein bisschen den Schrecken, dass der depressiv ist, der seine Depression auch kennt. Er weiß dann im Lauf der Zeit, die geht wieder vorbei. Er kann dann nachvollziehen, dass der Tunnel, in dem er sich befindet, tatsächlich einen Ausgang hat. Dass diese und jene Behandlungen nützen, und dass es also durchaus auch bei ihm viele gesunde Anteile, viele körperliche, psychische Kräfte gibt, neben dem, was eben depressiv erkannt wird. Sodass ich zum Schluss noch etwas sagen will zur Therapie der Depression. Die ist nicht ganz einfach. Und es hat hier überhaupt keinen Sinn, wenn man in diesen Schulenstreit eintritt und medizinische, psychiatrische, psychotherapeutische und soziale Methoden gegeneinander ausspielt. Man muss zusammenhalten. Und nur durch das Zusammenwirken verschiedener Methoden wird man eine Krankheit, die viele Ursachen hat, letztlich in den Griff bekommen. Das Wichtigste ist das Erkennen. Es gibt viele Untersuchungen, dass mindestens 70% der Depressionen gar nicht erkannt werden, weil die Leute dann halt eben sagen, ich habe eine verschleppte Grippe oder jetzt wahrscheinlich eine durchgemachte Corona-Infektion, weil die Leute sagen, das sind die Erdstrahlen oder das ist das Genfutter oder weiß ich irgendetwas oder ich habe überhaupt ein ganz anderes Leiden. Also das Erkennen ist etwas sehr, sehr Schwieriges, auch in der Medizin, weil man hier, wenn jemand ein körperliches Symptom vorbringt, natürlich die ganze Orgel durchspielt, der diagnostischen Verfahren, und erst wenn dann überhaupt nichts herauskommt, sagt man, naja, es könnte ja auch noch was Psychisches sein. Im Prinzip müsste man den Weg auch manchmal umgekehrt gehen. Dann zur Therapie gehört dazu das Motivieren. Der depressive Patient kann gar nicht glauben, dass man ihm helfen kann und dass es Hilfe für ihn gibt und dass er eine Depression hat. Und dementsprechend liegt es an uns, an den Mitmenschen, dass man ihn auf Deutsch gesagt beim Krawattel packen und sagen, wir müssen jetzt in Behandlung gehen und die wird nützen. Also dass man sozusagen immer wieder gut zuredet. Es ist dann wichtig, dass man eine neutrale Bestandsaufnahme macht, das heißt dem depressiven Patienten vermittelt, dass er nicht nur krank und nicht nur schwach und nicht nur depressiv ist, sondern dass er daneben sehr viele gesunde Anteile hat. Das hat fast jeder Mensch. Ich glaube, es ist wichtig, eine Beratung, wie überall in der Therapie, und am Anfang braucht man in der Regel auch Medikamente. Ich muss dazu sagen, die antidepressiven Medikamente sind in der Anfangs- und Akutphase sehr wirksam. Allerdings sind sie in den letzten Jahren ein bisschen in eine Krise gekommen, nicht weil sie einen Gewöhnungseffekt hätten, das haben sie nicht. Man wird auf Antidepressiva nicht süchtig, aber sie sind, erstens wirken sie nicht sofort, sondern erst nach 2-3 Wochen. Und zweitens haben sie manchmal auch unangenehme Nebenwirkungen, Mundtrockenheit, leichten Schwindel und so weiter. Und wir haben leider auch in den letzten Jahren keine neuen Entwicklungen mehr. Es haben die Psychopharmaka-Firmen, die sagen, die laufen eh so gut, aber sie haben auch nichts Neues in der Pipeline und stecken die ganze Forschung in Genforschung und in Krebstherapie und in solche Dinge hinein, in Immuntherapie und schließen die psychopharmakologischen Labors. Das ist eine bedauerliche Entwicklung. Die Psychotherapie ist sehr wirksam. Ich glaube, die Kombination in der Akutphase Medikamente, dann Psychotherapie ist die beste. Es geht um die Rehabilitation und es geht um die Verhinderung von Rückfällen. Und da will ich Ihnen noch etwas Handfestes sagen. Ich meine, also eine der besten Möglichkeiten, Rückfälle zu verhindern, ist natürlich, wenn man doch auch weiterhin dann zum Psychiater geht, wie halt der Blutdruckpatient auch zum Internisten geht oder der Diabetiker, und überlegt, braucht man Medikamente, wenn ja, welche, kann man sie reduzieren, kann man sie ganz aufhören oder dergleichen. Aber ich würde Ihnen auch mitgeben wollen, denken Sie an Ausdauersport. Also gerade Wandern, Bergwandern ist, was die Prophylaxe betrifft, etwas sehr, sehr Wirksames. Ich erlebe das immer wieder auf Kongressen, wo große Depressionsforscher auftreten, die ein Leben lang nur über irgendwelche Synapsen und über irgendwelche Mikrogramm und Signifikanzen und hirnorganische Vorgänge gesprochen haben und heute sagen sie dreimal in der Woche, Ausdauerübungen sind so wirksam in der Prävention und bei leichten und mittleren Depressionen wirksamer als unsere Medikamente. Und ich frage Sie, wir sind hier ja in einem christlich-katholischen Fortbildungshaus, ich frage Sie, haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, warum so viele Menschen auf den Jakobsweg gehen? Das ist kein Boom. Das ist nicht wie das Nordic Walking oder Aerobic oder sowas, was nur vorübergehend vorhanden war, sondern es geht jetzt seit 25 Jahren und mit steigenden Zahlen. Und ich fürchte, ich bin ja auch Katholik, dass es nicht jetzt ist, dass die alle so wahnsinnig religiös geworden sind und zum heiligen Jakob pilgern wollen, sondern es sind da sicher auch viele drunter, die einfach spüren, das hat einen positiven Effekt auf meine Psyche. Das hat unter anderem einen antidepressiven Effekt und jeder, der den Jakobsweg oder Ähnliches gegangen ist, der sagt im Nachhinein, irgendwie bin ich anders geworden. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber etwas ist anders. Das soll Glück bringen. Ja. Etwas ist anders geworden und letztlich meine ich, dass eben der antidepressive Effekt, den man nachweisen hat können, auch in der Hirnforschung, dass bei ca. 30 bis 40 Minuten Ausdauersport letztlich diese vorher gesunkenen Glückshormone wieder anstiegen können, dass das auch etwas wäre, was jeder machen kann, weil Wandern, das kann ich allein in Gruppe machen, da brauche ich keinen großen Aufwand, da muss ich keine Eintrittsgebühren und keine Mitgliedsbeiträge, das kann ich 20 Minuten oder 5 Stunden machen, je nachdem. Also das würde ich Ihnen fast empfehlen, dass Sie das nützen, in schwierigen Fällen auch auf Medikamente nicht zu verzichten, da braucht man also keine Angst haben. Hier ein schönes Bild der Kaiserin Sissi, den man da einsetzt für eine Werbung, die hat ja sozusagen alle Krankheiten gehabt, auch Depressionen. Ich finde das, denke ich, eine ganz gelungene Werbung und möchte aber zum Schluss sagen, der wichtigste Satz ist einfach folgender, stammt von Viktor Frankl, also auch hier aus Wien, dass wir immer dran denken sollten, wenn wir traurig werden, aus welchen Gründen auch immer. Mitternacht, der Tiefpunkt der Dunkelheit, ist immer der Beginn eines neuen Tages. Vielen Dank.